Ja, wir haben, Stefan und ich, uns beratschlagt und Stefan bat mich, über die Himmelreichsgleichnisse zu sprechen. Stefan, lauf nicht davon. Wie viele Himmelreichsgleichnisse gibt es? Wer hat einen Vorschlag? Bitte? 12, gut. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Was legst du vor, Stefan? Du hast ja gestern eine Zahl gesagt.
Die erste wird in etwa 7 und dann kommen, glaube ich, nochmal 3,
ja? Matthäus 13. Also zusammen, summa summarum, gibt das...
Ich will mich nicht ganz festlegen.
Seht ihr, das ist wie die heutigen Politiker. Nicht... zu sehr sich fixiert. Also wir arbeiten das auf. Wer war denn da, als ich sprach über die messianischen Wunder beziehungsweise die Lästerung des Heiligen Geistes? Das war ja mein erster Vortrag in diesem Rahmen. Darf ich die Hände sehen, wer war da? Sind doch viele neu dazugekommen. Also wir haben da aufgezeigt, wie ein Bruch in der Verkündigung geschieht. In Matthäus 12, der Herr redet von der Lästerung des Geistes, Israel wird verworfen und ab Matthäus 13 beginnt der Dienst des verworfenen Königs. Und Matthäus schildert uns ja, den König hat die ganz typische Königsstruktur und der König hat Schätze. Und das wollen wir jetzt anhand der Himmelreichsgleichnisse aufzeigen. Frage, welches ist das erste Himmelreichsgleichnis? Stefan, nicht weglaufen, seh dich wieder nicht. War das von dir oder kam das von jemand anderem? Ja, ist es nicht. Schau, da heißt es, ab Matthäus 13, aber es ist schon richtig im Prinzip der Vorschlag, jedenfalls mitgedacht, er redet in mancherlei Gleichnissen. Und da kommt das vierfache Ackerfeld, aber da steht das nicht, dass es ein Himmelreichsgleichnis ist. Wir sind jetzt ganz genau.
Vielleicht der Schatz im Acker?
Das ist eines, aber es ist nicht das erste. Das erste Himmelreichsgleichnis steht Matthäus 13, Vers 24. Da steht der Ausdruck, He Basileia, oder Basileia, Thron Uranon, das Königreich der Himmel. Ein Ausdruck, den es nur bei Matthäus gibt. Und dieses erste Gleichnis gibt es nur bei Matthäus. Jetzt frage, wie viel Zeit haben wir?
Etwa eine Stunde.
Für jedes Gleichnis eine Stunde. Ist ein Mensch, der guten Samen auf seinen Acker säte und das erste Gleichnis, das der Herr redet, also nochmals, der Herr verändert seine Verkündigung auf einer vierfachen Basis. Wir haben ab Matthäus 13, jetzt Vers 3, die erste Gleichnisrede, aber jetzt das erste Himmelreichsgleichnis. Und es wird das erste Gleichnis überhaupt ausgelegt und auch das erste Himmelreichsgleichnis. Er legt ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Da aber die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen, ging davon. Da nun aber die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät, woher hat er dann das Unkraut? Er aber sprach, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, auf das, also das alte Lutherdeutsch, heute würde man sagen, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Da steht das Wort Apotheke für Scheune. Das ist die Scheune auf Griechisch, die Apotheke. Das Gleichnis wird uns ausgelegt, deswegen wollen wir da gar nicht unsere eigenen Spekulationen anfügen. Schaut, er lässt das Volk von sich, Vers 36. Und jetzt erfährt der innere Kreis die Deutung. Er sprach für alle, aber nur die, die eigentlich rantreten oder seine Jünger sind, die verstehen das dann auch. Denen werden die Augen geöffnet. Es ist ja hier auch von den Geheimnissen die Rede. Matthäus 13, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Und das Wort Geheimnis im Neuen Bund besagt schlicht und einfach, dass hier etwas offenbart wird, was im Alten Testament, im Gesetz und die Propheten nicht nachzulesen ist. Ein Wort, das 28 Mal das Wort Mysterion im Neuen Testament vorkommt. Am meisten dann bei Paulus, 21 Mal. Also er hat wirklich Neues zu offenbaren. Deute uns das gleich. Also die Jünger fragen ihn. Das ist ein echter Jünger, der zum Herrn sich naht, der rantritt. Wir haben ja diesen freien Zugang. Wir können uns sonst einen heiligen Gott ja nicht nahen, hätten wir nicht durch Jesus den Freimut und den Zugang. Und ihn fragen, ihn Zeit verbringen mit seinem Wort, ihn bitten und Gott antwortet durch sein Wort. Und hier wird uns das ausgelegt. Des Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Der Mensch also ist hier nicht irgendein Mensch, sondern unser Herr. Ihr wisst, der Menschensohn, dieses Bild aus dem Propheten Daniel. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle, die da Ärgernis geben und die da Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Also der Herr redet jetzt in Gleichnissen, der neue Bund durch das Wort offenbart. Wer Ohren hat, der höre. Und hier wird etwas offenbart, was die Welt nicht weiß. Es gibt einen Feind. Die Welt fragt sich, wieso können wir unsere Probleme nicht lösen? Haben wir nicht gute Absichten? Wir wollen doch nur das Beste. Lasst uns zusammensitzen. Ähnlich immer mehr argumentieren heute auch die Frommen. Und gemeinsam sind wir stärker. Und hier haben wir also eine Vorgabe. Uns ja kein Problem, aber für die Welt verborgen. Es ist ein Feind da. Und hier sehen wir eine Strategie, denn die ersten drei Himmelreichsgleichnisse zeigen eine wachsende Durchmischung durch die Strategie des Feindes, dass er von Anfang an versucht hat, das Echte durch Falsches geschickt zu imitieren. Dieser Unkrautweizen, dieser Taumellog, der sieht zu Beginn aus wie ein Echter. Und als seine Leute schliefen, ja, die Gemeinde schläft ja heute, es ist passiv durch die Bank, wir haben jede Menge nachgeahmte Bekehrungen, wir haben eine Durchdringung immer mehr hinein in unsere Reihen. Und Matthäus 13, Abvers 24 ist das Lieblingsgleichnis der Softies, wenn man Gemeindezucht üben möchte, ja, da steht doch, wehret, also raufet es nicht aus und lasset wachsen bis zur Ernte und also... Ja, nicht Gemeindezucht. Ah, das bringen Sie gerne. Es steht doch, lasset beides wachsen miteinander bis zur Ernte. Also bitte, seid doch in Sachen Ökumene, seid doch in anderen Dingen nicht zu brutal. Mit Gemeindezucht lasset beides wachsen bis zur Ernte. Nur ein Problem, ja. Der Acker ist die Gemeinde, die Welt. Und das war ja der Irrtum Roms, dass sie die Welt christianisiert hat und natürlich prompt die echten, ausgerauften Kopf kürzer und zu Asche verwandelt hat. Indem sie die Waldenser und Albigenser und Katharer und wie sie alle hießen, grauenhaft verfolgt und schrecklich gefoltert und umgebracht hat. Ein Monstrum, diese Kirche Roms. Von ihrer Geschichte her. Ein Monstrum. Und das ist nicht unsere Aufgabe, dass wenn jemand jetzt eben die Gebote Gottes in der Welt übertritt, dass wir den jetzt auf den Scheiterhaufen setzen, wie es ja Rom im Mittelalter gemacht hat, wenn man dann am Sonntag gepflügt hat, man hat also dann den Tag des Herrn gebrochen, obwohl ja gerade im Neuen Bund wir keine Tagesvorschriften mehr haben, und dann wurden die eben von der Inquisition umgebracht. Also, da ist es uns verwehrt, in der Welt das anzuwenden, aber wir haben hier also, wird uns offenbart, einen Feind, und er imitiert Bekehrungen, und er wirft sozusagen, während wir friedlich schlafen, in unsere Reihen nachgeahmte Bekehrungen, die haben wir heute zuhauf durch die Oberflächlichkeit der Verkündigung, durch ein Machbarkeitsdenken und durch Techniken, die die Welt gebraucht, sozusagen, um attraktiv zu sein. Also so viel zu diesem ersten Gleichnis. Uns wird offenbart, ersten Himmelreichsgleichnis, nicht das erste Gleichnis überhaupt, das ist das vierfache Ackerfeld. Aber da steht eben nicht, das Königreich der Himmel ist gleich. Herr Basileia, Ton Uranon. Da steht das zweite Mal diese Formulierung in, jetzt muss ich selber, Moment, Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich ist gleich einen Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf seinen Acker, welches das kleinste ist unter allen Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Sträucher und wird ein Baum, dass die Vögel unter den Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Da gibt es heftige Diskussionen. Wie legt man das jetzt aus? Hier also das zweite Mal diese Formulierung, he Basileia, ton uranon. Das Königreich der Himmel ist einen Senfkorn, das ist ja das kleinste, und ein Mensch nahm und sät ihn auf seinen Acker. Der Acker ist die Welt, der Mensch ist unser Herr. Und es ist das Kleinste unter den Samen und jetzt wird es größer als alle Sträucher und wird ein Baum, sodass die Vögel in den Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Wer sind die Vögel? Stefan kriegt Redeverbot oder Schweigegebot. Ihr habt das hoffentlich nicht gehört, was er da gesagt hat. Was sagt ihr? Wer sind die Vögel? Weil, ja. Und warum kann man das sagen? Ist ja schon etwas düstere Auslegung, die wir da haben. Die Kirchenleute, ach, und das Reich Gottes bietet Schutz und da fühlen wir uns wohl. Und Hesekiel 33, glaube ich, diese Zeder wird dann zitiert und der Stamm und so weiter. Und Nebukadnezar ist ja auch so ein überragender Baum und da sind alle Vögel des Himmels und der Erde und bauen ihre Nester. Und so sollen wir uns alle eben in der Kirche wohlfühlen. Und sie hat auch so große Zweige. Die evangelische und die katholische, die wachsen jetzt immer mehr zusammen, wunderbar. Da hat doch alles drunter Platz, auch die Rindviecher und sonstige Gestalten. Ja, aber wieso kommen wir zu dieser Auslegung? Wir müssen ja einen Grund haben. Und das ist ja die Zeit, wo man auch gerne einschläft. Und deswegen muss ich die Frage an euch stellen. Und Frage bewirkt immer einen gewissen Adrenalinschub, ein Aufwachen. Um Koma, das griechische Wort für Tiefschlaf, einige wissen das schon aus meinem Munde zu vermeiden.
Es gibt aber auch ein Wort, das die Vögel, weil ich nämlich glaube, in Sprüche es vortragen vor den Herren.
Naja, aber gut, wir brauchen gar nicht so weit. Wir haben ja noch eine andere Stelle, werde ich dann noch zitieren, Offenbarung 18, Vers 2, aber im selben Kapitel. Bei dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, was auf dem Weg gesät ist, dann kommen die Vögel des Himmels und fressen es auf. Und dann sagt der Herr, wer das ist. Matthäus sagt, es ist der Poneros, also der Böse. Markus sagt, es ist der Satanas. In Markus Kapitel 4 und Lukas im Parallelgleich, Lukas 8 sagt, es ist der Diabolos. Und das ist natürlich jetzt nicht anzunehmen, dass in denselben Kapitel ein paar Verse später auf einmal die Vögel etwas völlig anderes bedeuten sollen. Deswegen habe ich den Freimut zu sagen, das sind die Dämonen. Denn das Senfkorn ist die kleinste Staude. Und jetzt wird es ein Baum. Die Gemeinde wächst über das vorgegebene Maß. Sie passt sich an die Welt an. Und ich denke an die korinthische Gemeinde. Paulus sagt, ihr seid aufgeblasen. Anstatt Demut, Aufgeblasenheit. Und im Brand waren sie in der Gemeinschaft der Dämonen. 1. Korinther 10, Vers 20. Ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Anstatt eben das Gott, von Gott vorgeschriebene Maß zu haben, wie es wirklich die Hausgemeinden in China haben. Wegen der Verfolgung, wir wollten wissen, wie viele Hausgemeinden gibt es zum Beispiel in Peking? Früher sagte man Peking, sagen wir immer noch Peking. Das wissen sie nicht. Da ist jede für sich, wegen der Verfolgung. Die können durch die Verfolgung nicht über das gottgegebene Maß hinauswachsen. Sonst bilden sich Allianzen, ist jetzt auch nicht immer schlecht, aber dann Verbände und dann wächst man zusammen und dann wird es immer größer und immer monströser und hat man Generalsekretär und dann hat man den Präses und den Präsidenten. Und dann wird es allmählich ein Papst. Und dann wächst die Gemeinde über die von Gott gegebene Norm hinaus und dann wohnen die Geister. Dann nisten die sich ein. Da bauen die ihre Neste. Da verbreiten die ihre Dämonenlehren. Und der Platz, wo ja heute am meisten Dämonenlehren verbreitet wird, ist ja fast die evangelische Kirche geworden. Rom ist sowieso, Offenbarung 18, Vers 2, das liest uns jetzt der Stefan vor, was da steht. Sie ist gefallen, Babylon, die Große.
Sie ist eine Bewohnung
und Behausung.
Behausung geworden für alle unreinen Geister. Ja.
Und unreinen und verhassten Vögel. Darum geht's ja. Da haben wir es wieder. In diesem Monstrum Babylon, das natürlich überhaupt nicht der Norm Gottes entspricht, hausen die Geister. Also sehen wir da die Parallelen. Und der Herr sagt der Gemeinde zu Philadelphia, das ist eine kleine Kraft, die wird gelobt. Pergamon, die war auch schon durchwachsen. Da hat es die Nikolaiten, da hat es die Biljamiten. Pergamon, starke Burg, die Angleichung an die Welt. Da drang das andere schon ein. Es heißt nämlich, jetzt ist Folgendes, das zweite und das dritte Himmelreichsgleichnis finden wir auch, also das zweite finden wir bei Markus und Lukas, das dritte finden wir auch bei Lukas, aber da heißt es eben bei Markus und Lukas nicht das Hebasileia ton uranon, sondern Hebasileia tuteu, das Reich Gottes. Und das Reich Gottes steht in mehr primärer Beziehung zu der Gemeinde und Ton Uranon in mehr primärer Beziehung zu Israel. Wäre eine mögliche Unterscheidung, wollen wir nicht dogmatisch überzeichnen, aber eben dieser Ausdruck, das Königreich der Himmel steht nur bei Matthäus und Matthäus ist ja der primäre Bezug zu Israel. Und jetzt schaut, bei Markus Kapitel 4, glaube ich, steht dieses zweite Himmelreichsgleichnis und bei Markus heißt es eben Reich Gottes, nicht Reich der Himmel. Da sehen wir, wie das überlappt, wie das auch für die Gemeinde uns zu sagen hat. Da heißt es, Markus 4, vom Senfkorn, Vers 30. Wem soll ich dieses Reich Gottes vergleichen? Durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn, wenn es gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samen auf Erden. Wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Sträucher, also Laodicea, wir sind reich, und treibt große Zweige, so dass die Vögel unter den Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Und Schatten ist hier auch ein Bild für Finsternis. Diese Zweige, die da treiben, anstatt von dem Herrn beschnitten zu werden, das ungeheiligte Fleisch, es treibt schöne Blüten, ist jetzt allegorische Auslegung. Und da verbirgt sich dann die Finsternis. Also hier sehen wir zunächst einmal, es hat ein Feind getan, aber noch klar getrennt. Hier der Weizen, hier der Taumelolch, der Unkrautweizen. Dann beim zweiten Gleichnis ist es schon verwoben, womöglich in der Gemeinde, Licht und Finsternis, echte und falsche. Also es zieht die Vermischung schon stärker hinein, und das dritte Himmelreichsgleichnis, da gibt es dann einen Aufstand. Da muss man allerdings fairerweise dazu sagen, dass man es so auslegen kann. Für einige ist es undenkbar. Das ist das Gleichnis, zurück zu Matthäus 13, von dem Weib. Vers 33, vom Sauerteig. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn, wörtlich verbarg ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass er ganz durchsäuert ward. Also hier wieder die gleiche Überschrift, das Himmelreich, also da steht dann das Königreich, wörtlich der Himmel, ist einem Sauerteig gleich. Und da sagen viele, nein, das geht nicht, das Reich Gottes kann doch nicht Sauerteig sein. Sauerteig ist ja in der Bibel immer negativ, das wäre hier dann die große Ausnahme. Das Reich Gottes kann doch nicht gleich das Böse sein. Und das ist ein berechtigter Einwand. Aber dennoch neige ich es auch unter diesem Blickwinkel zu sehen, jetzt nicht dogmatisch, nehmen wir es mal als eine Möglichkeit an. Einige sagen, seht ihr, das Himmelreich durchsäuert alles und letztlich erfüllt es dann alles und das Evangelium breitet sich weltweit aus. Und das ist ja einerseits geschehen, aber das andere geschieht auch. Das andere geschieht auch. Es wird erst die Ewigkeit zeigen, welchen Einfluss das Evangelium, die Christenheit hatte, dort wo sie Gott gehorcht hatte, wirklich um der Fäulnis der Welt entgegenzutreten. Aber jetzt legen wir es mal aus von diesem Blickwinkel, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig und Sauerteig immer ein Bild für, sonst immer für die Sünde, für das Böse. Haben wir ja genug Beispiele, fege den Sauerteig aus, 1. Korinther 5, Galater 5, Vers 9, glaube ich. Und jetzt, der Grund, warum ich dazu neige, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, Galater 5, Vers 9, ist, das Weib verbarg ihn. Und das Weib steht unter dieser Verheißung des Lebens, aber auch gleich der Sünde. Matthäus 13, 33, jetzt möchte ich nochmal genauer sicher gehen, dass hier wörtlich steht, verbarg, weil Luther sagt, vermengte ihn, eine Gripsin, verbarg.
Das war
die Gemeinde oder der einzelne Gläubige. Ich will dich in dem Zusammenhang nicht sehen. Israel ist verworfen, Matthäus 12, die Lästerung des Geistes, der Bruch, und oder sagen wir, der einzelne Gläubige in der Verheißung des Lebens und gleichzeitig Folgendes. Gewisse Dinge werden nicht ans Licht gebracht, wie das heute üblich ist. Verbarg ihn. Es verbindet sich das Scheffel Mehl, ein Bild für das Wort Gottes, mit dem Falschen und ist durchsäuert. Und jetzt von diesem negativen Blickwinkel ausgelegt, das ist das, was man weltweit im Zusammenhang mit der Gemeinde beobachten kann. Wie breitet sich heute rasend das Falsche aus? Wie hat der Toronto-Segen eingeschlagen? Jetzt auch in den Hauskreisen in China. Sie fragen uns, wir sind verunsichert. Die fragen uns, was haltet ihr von dieser Lehre? Es gibt heute noch Apostel. Was haltet ihr von der charismatischen Bewegung? Was sagt ihr dazu? Uns sagen die Leute, ihr müsst alle Zungen reden. Das durchsäuert alles. Und steigt eingewöhnlich über Dinge, die nicht bereinigt worden sind. Da genau steigen diese Dinge ein. Der Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird. Wenn Menschen Buße tun, ans Licht kommen, werden diese Dinge offenbar. Also wir sehen hier die Verheißung des Lebens, den Scheffel Mehl, und wir sehen hier den Sauerteig, und es durchsäuert alles. Und jetzt von diesem Blickwinkel, ich sage es nicht dogmatisch, sehen wir eine zunehmende Vermischung. Erstes Himmelreichsgleichnis, ein Feind, wir haben einen Feind, aber es ist noch klar getrennt. Hier der gute Weizen, hier der Unkrautweizen. Zweitens, Das Gleichnis von den Vögeln des Himmels, sie nisten sich ein, sie dringen ein und hier dann eine Durchmischung in die Person selber hinein. Wir sehen heute phänomenal beides. Wir sehen das Falsche und das Echte laufen. Wir sehen bei Pro Christ, wie Leute durch die Verkündigung zum Glauben kommen und sehen, wie ein Sauerteig sich dabei ausbreitet. Und das halten viele nicht für möglich. Dass der Herr segnet und dass der Teufel auch mit applaudiert. Deswegen ist es oft so dumm, so Schwarz-Weiß-Malerei zu machen. Also eine wachsende Durchmischung, und ich habe noch eine Parallele. In 1. Mose 18. Als Gedankenanstoß, nicht dogmatisch. Da haben wir... Das wäre ein schönes Beispiel, der das illustriert, als grundlegendes Prinzip. 1. Mose 18, der Herr erscheint dem Abraham im Hain Mamre und schaut, und er mengte 3 Maß feinsten Mehls, Vers 6, knetete, backte Kuchen, selbe Menge, das dritte Himmelreichsgleichnis, 3 Scheffel Mehl, die Zahl 3 käme hier auch noch hinein. Und jetzt, wo ist das Weib, Sarah? Vers 12, darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Um diese Zeit will ich wiederkommen. Der leugnende sah und sprach, ich habe nicht gelacht. Wo ist der Sauerteig? Seht ihr, Sarah, die Trägerin der Verheißung? Die 3 Scheffel Mehl, der Sohn der Verheißung, so wird Isaac genannt, kommt aus ihr als Bild für die Auferstehung sogar, wie uns Römer 4 erklärt, und der Sauerteig ist auch da. Sie lügt. Ich habe nicht gelacht. Das stimmt ja nicht. Und so haben wir die 2 Naturen. Wir haben die alte und die neue. Und die sind Feinde. Und so ist beides möglich. Durch Heiligung, dass sich im positiven Sinne der Same des Wortes Gottes in uns ausbreitet, oder durch Vertuschung, durch Leugnung, wie es heute üblich ist. Nein, das stimmt nicht, wie man es heute immer mehr beobachten kann und so weiter. Eine Durchsäuerung im Negativen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Du bist Träger der Verheißung und hast dennoch das Alte auch da, und es hängt jetzt davon ab, was breitet sich aus. Also insofern ist das Weib ein Bild für die Gemeinde, ein Bild für Israel von Sarah her und ein Bild für den einzelnen Gläubigen. Eine zunehmende Durchmischung, und das ist ein Geheimnis. Und das ist nicht jedem offenbar, denn der König hat Schätze anzubieten. Und diese Himmelreichsgleichnisse, die nachfolgenden, die sind nur bei Matthäus. Das zweite haben wir also auch bei Markus und Lukas, aber dort heißt nicht das Königreich der Himmel, sondern das Reich Gottes. Und das ist schon der primäre Bezug der Gemeinde. Das dritte steht dann nochmal bei Lukas, aber das vierte, fünfte, sechste ist jetzt nur bei Matthäus. Und wir haben 5 große Reden bei Matthäus. Der König hat was zu sagen. 5-mal steht die Formulierung, und es begab sich, nachdem er all diese Reden vollendet hatte, Matthäus 10, die Aussendungsrede, nachdem er all diese Gebote vollendet hatte, Matthäus 13, und es begab sich, nachdem er all diese Gleichnisse vollendet hatte, Matthäus 13, Vers 53. 5 große Reden, und die in Beziehung stehen zu den 5 Büchern Mose. Und hier die dritte große Rede, die Gleichnisrede, ist Matthäus 13. Die zweite große Rede, die Aussendungsrede, Matthäus 10. Und die erste große Rede, die Bergpredigt, der König. Nur bei Matthäus. Und der König hat Schätze, der König hat verborgene Schätze. So, also die ersten 3 Gleichnisse zeigen von diesem Blickwinkel her eine zunehmende Durchsäuerung, eine zunehmende Infiltration des Feindes. Wir wollen aber barmherzig sein. Wenn jetzt Geschwister sagen, nein, den Sauerteig muss man hier positiv auslegen, dann lassen wir das auch stehen. Es ist ja wirklich ein Schock zu sagen, das Reich Gottes ist die Sünde. Da sagen einige, das geht nicht. Und ist ja auf den ersten Blick tatsächlich nicht so vorstellbar.
Ja, aber immer wieder die Lösung ist die Buße. Darauf zu kommen.
Ja, ja, dass die Triebe abgeschnitten werden, das bewirkt ja Buße und Verfolgung. Da kommen diese großen Triebe, die dann solche Schatten werfen, dass die Vögel des Himmels drinnen hausen können, ja. Die kommen dann ans Licht. Die werden dann offenbar, diese Vögel. Alles, was offenbar wird, wird vom Licht gestraft, ja. Da fällt einer auf die Nase, er begeht Ehebruch und dann lebt er darinnen. Dann lebt er darin. Aber man kann nicht so schwarz-weiß malen wie manche russlanddeutschen Geschwister. Ja, wer da länger im Ehebruch lebt, kann nicht mehr Kind Gottes sein. Das ist nicht immer so einfach. Aber dann nisten sich die Vögel ein. Dann nisten sich die Vögel ein. Oder andere Dinge, dass man da lügt und dann immer mehr hineingerät. Und dann, wie es mal Günter Tisch macht, der ein Buch rausbringt unter seinen Namen, obwohl er das von jemand anderem geklaut hat. Und da ist eben nicht mehr ein sich vergaloppieren, sondern da läuft schon ein System. Da plane ich ja etwas, das unwahrhaftig ist. Und wenn ich solche Dinge mache, dann sorgen dann der Herr und der Teufel dafür, dass wir auf die Nase fallen. Und wenn die zwei dafür sorgen, dann geht die Sache auch gewöhnlich schief, ja? Da gab es mal diesen Sänger Jan Wehring, wer hat den Namen mal gehört? Und der war verlobt mit so einer traumhaft schön gebauten Tänzerin aus Mainz, die allerdings nie jemand gesehen hat. Und dann hat er Verlobungskarten und dann hat er auch Hochzeitskarten verteilt. Die Hochzeit ist dann und dann. Und dann kam die Nachricht, also die ist tödlich verunglückt in der Schweiz. Und dann hat er also Todesanzeigen verschickt. Und das wurde dann doch den Siebald und den Malessa mit der Zeit so komisch, haben die nachgeforscht und das Ergebnis war, die ganze Sache ist erfunden. Die hat nie existiert, diese Tänzerin mit der berückend schönen Figur aus Mainz. Das gab dann natürlich ein Entsetzen, ja, als das aufflog. Und wollen wir uns jetzt gar nicht groß erheben, denn wenn Gott seine Hand zurückzieht und wir uns in Dinge der Unwahrhaftigkeit verstricken lassen, das geht manchmal schneller als man denkt, dann ist es Gnade Gottes, wenn man wieder ans Licht kommt und nicht da hineingezogen wird. Also wir beobachten das in unseren Tagen, je länger, je mehr, wie der Sauerteig sich rasend ausbreitet. Wenn man sich vorstellt, nicht, die charismatische Bewegung begann 1960, 3. April, und 40 Jahre danach rühmen sie sich mindestens 400, 500 Millionen. Also das ist doch ein Wachstum und das steigt genau über diese Bezüge ein. Ist für mich überhaupt kein Problem, das also auch negativ zu sehen. Wo ist das vierte Himmelreichsgleichnis? Das kann man sich leicht merken. Vierte Himmelreichsgleichnis 44. Ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn, und in seiner Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Und jetzt gibt es bei diesen Gleichnissen und den darauffolgenden von dem Kaufmann und der Perle zwei Auslegungslinien. Die einen sagen, der Mensch, das ist der Gläubige, er erfährt das Evangelium, er ist so erfüllt, er ist so begeistert, dass er alles andere zurücklässt und eben nur noch für das Reich Gottes da ist. Das ist einer Aspekt. Ich neige dazu, wenigstens das vierte doch anders zu sehen, weil uns in der Auslegung gesagt wird, der Mensch ist des Menschensohn. Der Mensch, Kapitel 13, Vers 37. Der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Und das ist ja in Parallele zu Vers 24, ist gleich einem Menschen. Und schaut, jetzt hole ich das noch hinterher. Matthäus 13, Vers 19. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge, also kommt der Teufel. Ja, und das ist ja in diesem Gleichnis die Vögel. So kamen die Vögel und fraßen es auf. Also deswegen neige ich dazu zu sagen, nein, das ist Jesus. Der verborgene Schatz ist die Gemeinde und der den Acker, die Welt kauft, ist der Herr. Das ist ja genau das Angebot Luzifers, fall von mir nieder, dann gebe ich dir die Welt und der Herr lehnt es ab, aber er kauft die Welt durch sein Blut. Er ist jetzt der, der die Schlüssel hat des Hades und des Todes und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um diese Welt zu kaufen. Am Kreuz von Golgatha. Das wäre dieser Blickwinkel, dass der Mensch eben des Menschensohn ist. Von den Schlüssel, den wir von der ersten Auslegung des ersten Himmelreichsgleichnisses hier haben.
Himmelreich ist ja auch immer das irdische Volk Gottes mit gemeint. Und der Sohn Gottes ist der Jesus immer.
Ja, aber dann bei den Kaufmann, da muss man jetzt schon stehen lassen, hier steht eben nicht ein Mensch, sondern dieser Emperor, ein Kaufmann, der gute Perlen suchte und da eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Da ist zwar auch wieder der Gedanke des Kaufens, aber lassen wir doch diesen Blickwinkel stehen. Lukas 14 sagte, der Herr, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Er findet eine köstliche Perle, er stößt auf das Evangelium, er stößt auf die Erlösung und jetzt lässt er alles los und liefert sich dem Herrn aus. Die Scofield-Bibel, glaube ich, legt es auch noch aus, als dass der Kaufmann ist, weil er sie kauft, glaube ich, die Perle, auch ein Bild für die Gemeinde.
Im Gegensatz zu dem Acker, weil oben kauft er den ganzen Acker, nicht nur den Schatz, hier kauft er aber nur die Perle. Mhm. Während das eine sein Kreuzestod sieht, als sein Anrecht, als Herrschaft über die ganze Welt, betrachtet das nächste Gleichnis mehr seinen Anspruch speziell an seine Brautgemeinde, die also für ihn kostbar und teuer ist, für die er explizit sozusagen sein Leben lässt.
Ja. Mhm. Also nochmals zu dem vierten Himmelreichsgleichnis, er verbarg ihn. Die Gemeinde ist ja dieser verborgene Schatz, die Welt sieht ihn nicht. Wir lassen einfach beide Möglichkeiten stehen, auch die John MacArthur Study Bible, sie lässt einfach beide stehen. Er legt sogar aus, John MacArthur, von der Verantwortung des Menschen her, dass der Mensch also jetzt der Gläubige wäre. Da wollen wir nicht zu dogmatisch sein, weil es ein Gleichnis ist. Wir haben beide Aspekte, wir haben für beides Argumente. Mir leuchtet das ein eigentlich, was jetzt auch Stefan gesagt hat, gerade weil das Wort kaufen erinnert uns an Werkerei und Verdienste und da wollen wir doch lieber sagen, nein, er hat uns erkauft, ihr seid teuer erkauft, sagt uns der Korintherbrief. Lassen wir einfach mal beides stehen. Das sechste Himmelreichsgleichnis ist Vers 47. Wir sehen hier auch in diesem Gleichnis eine Entwicklung auch, eine Aussaat und dann eine Ernte. Ist gleich einem Netze, das ins Meer geworfen wird und fing allerlei Gattung und es war voll und sie zogen es heraus und sammelte es in Gefäße. Auch das Ende der Welt, die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Also das ist ganz typisch Israel. Und werden sie in den Feuerofen werfen, wird sein Heulen und Zähne klappern. Da haben wir ja die Scheidung, Matthäus 25, Böcke und Schafe. Das ist Israel, die Gemeinde. Da wird nicht ausgesondert, da wird die Entrückung schlagartig. Und der Herr kennt die Seinen. Aber hat natürlich auch, alle Schrift ist eben Nütze zur Lehre. Jetzt aus Zeitgründen, wie viel Zeit habe ich noch? Wir haben angefangen wann haben wir angefangen? Noch ein bisschen Zeit. So, jetzt kommt's. Also, tief durchatmen, Frage an das geschätzte Publikum. Wo ist das siebte Himmelreichsgleichnis? Und nochmals, also das vierte, fünfte und sechste haben wir nur bei Matthäus. Das zweite bei Markus und Lukas, das dritte noch bei Lukas, allerdings nicht unter Überschrift Himmelreich, sondern Reich Gottes. Das erste nur bei Matthäus, wo ist das siebte? Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp? Haben wir aber nur bei Matthäus auch. Jetzt bin ich neugierig. Nee, das ist ja auch nur bei Lukas. Das ist das Sondergut des Lukas. Nein, das Wort Himmelreich steht nur bei Matthäus. Wenn, dann wäre es Reich Gottes.
Vers 52 ist 7.
Nein. Da wird uns was Wichtiges gesagt, ein jeglicher Schriftgelehrter ein Jünger des Himmelsreichs geworden ist. Der soll jetzt nicht das Alte wegschmeißen, sondern durch die Erkenntnis aus dem Neuen das Alte beleuchten.
Ja, weil in Vers 53 sagt er, nachdem er diese Gleichnisse vollendet hat. Also zieht er dann Schlussstrich.
Ja, genau. In der Gleichnisrede Matthäus 13 wird das vollendet. Wir haben auch eine Chronologie, Aussaat, der Seemann und dann Fischnetzernte. Wo ist das siebte Himmelreichsgleichnis? Matthäus 18. Schaut, jetzt kommen Schätze zum Tragen. Vers 21, da trat Petrus zu ihm und sprach, Matthäus 18, Vers 21, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der mir sündigt, vergeben, ist genug siebenmal, haben wir die Zahl sieben, Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 77 mal siebenmal, diese Zahl kommt vor in Daniel 9 und das heißt die vollkommene Vergebung, 70 Wochen sind 70 mal 7 deinem Volk gegeben, bis das Heiligtum gesalbt und eine völlige Erlösung geschaffen ist. Und jetzt das siebte Himmelsreich Gleichnis, Vers 23, darum ist das Himmelreich gleich. Da steht wieder, he Basileia ton uranon, einem König, der mit seinen Knechten rechten wollte. Und da haben wir diese Geschichte von dem Schalksknecht und haben in Matthäus 18 das Gleichnis von der vollkommenen Vergebung. Das ist das siebte Himmelreich Gleichnis. Wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Es ist genug, siebenmal. Dann kommt das siebte Gleichnis. Und das ist ein Gleichnis, das müssen wir uns immer wieder vor Augen stellen, weil wir neigen dazu, oder sage ich mal, ich neige dazu, von Natur aus dann doch jemand etwas nachzutragen und dann muss man sich immer die Relation vorstellen. Mensch, was hat dir Gott alles vergeben? Und da war ja diese Geschichte von diesem Martin Burnett, der in den Philippinen von seinen Häschern, dieser Abu Sayyaf, getötet wurde als Missionar. Und die haben den jeden Abend angekettet und er hat für seine Peiniger gebetet und hatte ihnen gute Nacht gewünscht. Das ist schon was anderes. Das ist schon was anderes, ja. Also da bereit sein zu vergeben, als die Bewegchen, die ich manchmal habe, dass man da sich über jemanden womöglich ereifert oder nachtragend wird wegen einer Kleinigkeit. Das ist ein ganz wichtiges Gleichnis, Matthäus 18. Und die Gladys Staines, deren Mann und zwei Söhne ja ermordet wurden, die sagte öffentlich, ich bin erschüttert, aber nicht verbittert, ich habe den Mörder meines Mannes und meiner Söhne vergeben. Und das ist schon was anderes. Da kann man ja sagen, also Moment, der ist so viel angetan worden, die drei liebsten Menschen einen Tag zu verlieren und dann zu vergeben, den Mörder meines Mannes und meiner Söhne. Ja? Und immer noch müssen wir das im Hintergrund haben, im Vergleich zu dem, was Gott dir vergeben hat, eine ewige Schuld, ist das immer noch eine andere Relation. So sehr ich wirklich bei Gladys Staines oder diesen Martin Burnett, glaube ich, so hieß er, das schon in einen größeren Relation ist. Da ist also nicht nur so eine kleine Schuld, menschlich gesprochen, sondern schon eine größere. Aber der Herr hat uns alles vergeben, unsere Schuld unendlich groß und wie können wir dann jemandem etwas nachtragen? Müssen wir uns immer vor Herzen stellen. Das Gleichnis vom Schalksknecht. Wo ist das achte Himmelreichsgleichnis? Ja, jetzt ist auf die Spur gekommen, der Stefan, Matthäus 20. Das ist alles Sondergut bei Matthäus. Finden wir nirgends sonst in den Evangelien. Der König hat Schätze. Und da haben wir die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Matthäus 20, das Himmelreich ist gleich ein Hausvater, der früh am Morgen ausging, Arbeiter zu düngen in seinen Weinberg. Und hier sehen wir, obwohl die einen am Morgen dazu stießen und die anderen am Abend, kriegen alle denselben Lohn. Hier haben wir auch eigentlich ein Hinweis, gerade auch für die Gemeinde, ob jetzt einer am Sterbelager zum Glauben kommt, ähnlich wie der Schächer am Kreuz, oder jemand, der sich als Kind bekehrt und voller Eifer dem Herrn nachfolgt, das Geschenk des ewigen Lebens und Vergebung ist für alle gleich. Ist für alle gleich. Es gibt natürlich dann in der Ewigkeit Lohn, aber die Basis der Errettung ist für alle gleich. Ob du jetzt früh kommst am Morgen oder zur letzten Stunde. Ob du einer bist, der am Sterbelager sich noch bekehrt, ihm es doch auch immer wieder liest. Ob es jemand ist wie der Vater von dem Vincenzo Lorefice, kennt ihr die Geschichte? Der gehört zur Westeuropa-Mission, er ist Sizilianer, er kam nach Deutschland als Gastarbeiter, Vincenzo hat sich bekehrt und sein Vater hat dann Parafuciles gedungene Mörder ausgeschickt. Das ist für, er hat die katholische Kirche verlassen, das ist so eine Schmach. Der Vater wollte seinen Sohn töten, umbringen lassen und Vincenzo lebte eine Zeit lang versteckt in Deutschland. Aber er hat nicht aufgehört, für seinen Vater zu beten. Dann hat sich das etwas beruhigt. Der Vater hat also grollend den Wechsel seines Sohnes zur Kenntnis genommen. Und er kehrte dann nach Sizilien zurück, begann dann Gemeindearbeit und auch Radiostation und so weiter. Und hat aufgefordert, wo er hinkam, betet für meinen Vater. Und jetzt weiß ich nicht, wie lange es her ist. Dann hat auf einmal der Vater, der sonst nie mitkam, gesagt, darf ich mitkommen? Am Sonntag in die Verkündigung und dann hat sich der Vater bekehrt. Und der ist genauso gerettet wie sein Sohn. Der eine kam früh, der andere kam spät. Der hat kein Denarion mehr. Natürlich wird der Sohn einmal eine andere Belohnung haben, aber die Basis des ewigen Lebens, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, das gilt für alle gleich. Wo ist das 9. Himmelreichsgleichnis? Ja, ihr seid schwer in die Spur geraten. Auch nur ein Schatz des Königs, auch nur bei Matthäus. Und schaut ihr, da sehen wir das jetzt aus einem neuen Blickwinkel. Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und da sandte Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen und sie wollten nicht kommen. Das Bild für Israel. Abermals sandte Knechte aus, sage den Knechten, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Es ist eine Parallele hier zu diesem Gleichnis von dem Abendmahl, dem fertigen Lukas 14, aber da heißt es eben nicht das Königreich der Himmel. Ochsen und Mastvieh sind geschlachtet, es ist alles bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf den Acker, die anderen zu seiner Hantierung. Die Juden wurden ja gute Händler. Gingen da in diese Dinge dieser Welt. Etlich aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Nun ja, wer war es, der die Gesandten Gottes getötet hat? Apostelgeschichte 7. Welchen Propheten haben eure Väter nicht getötet, sagt Stephanus vor dem Hohen Rat. Und sie haben verkündigt, das Kommen des Gerechten, dessen Mörder ihr geworden seid. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Wow, das saß, ja. Das saß. Also sie gingen zu den Dingen dieser Welt, auf den Acker, sie kehren zurück zur Welt und sie sind ja dann eben über diese ganze Welt zerstreut worden. Ja, Emporia, das heißt wörtlich, also Hantierung, sagt Luther, Kaufmannsberuf. Wurden ja Bankiers, wurden ja oft, Handel wurden ja oft schwerreich, das ist auch fast prophetisch, ziehen ja oft noch im Finanzwesen, in anderen Bereichen die Fäden. Da war der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Also hier wird uns vorausgesagt, die Stadt ist Jerusalem, sie wird zerstört werden. Da sehen wir diesen typischen Bezug zu Israel. Und die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Wer war zuerst geladen? Israel, den Juden zuerst. Apostelgeschichte 13, da sehen wir auch die Heilsgeschichten Zusammenhänge. Ihr achtet euch des ewigen Lebens nicht für würdig, sagt Paulus, in der Synagoge zu Antiochien. Wir gehen rein zu den Heiden. Darum geht hin auf die Straßen, ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Jetzt beginnt diese Heidenmission und die Knechte gingen aus auf die Straßen, brachten zusammen, wenn sie fanden, Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Und da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und allda fand er einen Menschen, der kein hochzeitliches Kleid anhatte, und fragte, Freund, wie bist du reingekommen? Das ist unmöglich, die Gemeinde. Dass die dann jetzt, die Hochzeit wäre ja dann die Entrückung, und dann stellt sich raus, oh, wir haben da ein paar Leute entrückt, die gehören nicht dazu, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht, ja. Die da verwandelt werden und entrückt werden, das ist die Gemeinde, da ist nicht ein Falscher dabei. Aber vom Standpunkt Israels kann man das schon so auslegen, dass dann noch eine Sichtung kommt. Hier auf Erden. Es gibt ja diese Auslegung, dass man, wenn man zur Hochzeit ging, ein Kleid geliehen bekam. In Amerika ist es üblich, da geht man zu so einem Geschäft und da kann man elegante Kleider für ein paar Dollar pro Tag ausleihen. Und dann kommen dann auch einfache Leute zu diesen besonderen Anlässen mit Smokings und Topkleidern und die sind alle von der Stange ausgeliehen für so und so viel Dollar und werden dann wieder an dieses Verleihgeschäft zurückgetragen. Und so kann man das schon mal auslegen, jemand, der das also abgelehnt hat, er will die stellvertretende Rechtfertigung nicht. Denn uns werden ja neue Kleider gegeben und wir werden also von daher gerechtfertigt. Nicht wir rechtfertigen uns, sondern wir werden reingemacht. Also da will jemand in eigener Gerechtigkeit vor Gott bestehen und dann verstummt er wird stille. Aber wir können das auch, was mir eingeleuchtet hat, folgendermaßen auslegen. Legen in Bezug auf Israel ein Hinweis, Hesekiel Kapitel 20, Vers 34. Da sagt Gott, ich will euch aus den Völkern herausführen, Hesekiel 20, Vers 34, und aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, sammeln. Hesekiel 20, 34, mit starker Hand und ausgestreckten Arm und mit ausgeschütteten Grimm und will euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen von Angesicht zu Angesicht. Also ich hole euch heraus, ins Gericht gegangen bin, ebenso will ich auch mit euch ins Gericht gehen, spricht Gott der Herr. Ups, jetzt habe ich das überschlagen, schlauerweise, und will euch unter den Stabe hindurchgehen lassen, euch genau abzählen und will die Abtrünnigen und die, die von mir abfielen, von euch aussondern. Freund, wie bist du reingekommen? Also auf Israel kann man das anwenden. Ja, es überlappen sich schon gewisse Dinge und das ist natürlich auch für uns geschrieben, aber jetzt dann in gewissen Punkten, ich kann nicht sagen, also seht ihr die Entrückung und dann tauchen bei der Entrückung einige auf, die werden dann wieder praktisch zurückgeworfen. Also das ist noch nicht denkbar. Und das 10. Himmelreichsgleichnis? Die 10 Jungfrauen, das 10. Gleichnis und auch hier die Chronologie. Es beginnt mit der Aussaat, Matthäus 13, und hört auf mit der Wiederkunft. Der Bräutigam ist gekommen. Wir haben eine gewisse Chronologie schon in Matthäus 13, in den ersten 6, aber hier auch Matthäus 25, die 10 Jungfrauen, auch das Sondergut des Matthäus, der König hat Schätze. Und das ist ebenfalls nur auf Israel anwendbar, jedenfalls in dann den detaillierten Auslegung, dass wir wachsam sein sollen, dürfen wir genauso auch auf uns anwenden. Denn in diesem 10. Himmelreichsgleichnis taucht die Braut nicht auf. Die ist überhaupt nicht da. Ist euch das mal aufgefallen?
Die ist ja noch verborgen.
Die Braut ist nicht da. Da sind nur die Brautjungfern. Das Himmelreich ist gleich seinen 10 Jungfrauen, die ihren Lampen nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Wo ist die Braut? Wird nicht erwähnt. 5 waren töricht, 5 waren klug. Das erinnert auch an das Gleichnis vorher. Freund, wie bist du reingekommen? Die Törichten. Das erinnert dann fast an die Böcke und Schafe. An das Gleichnis, das nachher folgt. Aber da steht eben nicht, das Himmelreich ist gleich, sondern das Weltgericht. Diese Formulierung gibt es nur 10 Mal und hier ist die 10. Formulierung. Und dann ein Gleichnis folgend. Dann und der Bräutigam lange ausblieb. Also der Herr wusste, dass es länger dauern wird. Wenn die Bibel sagt lange, dann sind das gewöhnlich Jahrtausende. Wenn Gott sagt, er wird es eilend ausrichten, sind es gewöhnlich Jahrzehnte. Die Berge Israels, die lange Zeit wüst gewesen sind, sagt der Prophet Hesekiel, auf die wirst du kommen am Ende der Tage, lange Zeit. Hosea Kapitel 3, Israel wird lange Zeit sein ohne König, ohne Ephod, ohne Priester, ohne Steinmal. Wie lange war Israel ohne König? 2500 Jahrtausende. Wie lange ist Israel ohne Priestertum? Fast 2 Jahrtausende. Nachdem der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig, schliefen ein. Das ist eben jetzt ruhig auch für uns anwendbar. Wir schlafen ein. Siehe, der Bräutigam kommt, zur Mitternacht ward ein großes Geschrei. Das kann nicht die Gemeinde sein. Wir können dem Bräutigam nicht entgegengehen, denn die Entrückung ist en atomos, en rupe, in einem Augenblick nicht mehr teilbar. Wenn jetzt die Entrückung wäre, da gibt es kein Entgegengehen. Schlagartig sind wir verwandelt. Schlagartig in einen Zeitraum, der in seinen Intervallen nicht mehr zu trennen ist. Das heißt atomos, unteilbar. Also eigentlich, ja? Und da kam es, wachet auf, aber schaut. Um Mitternacht aber war dann Geschrei, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da haben wir eine Parallele. Wisst ihr wo? 2. Mose. Kapitel 12. Vers 29 und 30. 2. Mose 12, 29 und 30. Und zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten. Vers 30. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen, alle Ägypter. Und es ward ein großes Geschrei in Ägypten. Seht ihr Israel? Das Exodus-Geschehen, hier wiederum die Befreiung, damals noch der Pharao Ägyptens und dann natürlich der Pharao dieser Welt. Da ist ein großes Geschrei. Da haben wir eine Parallele. Der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Die Bereitschaft jetzt, dem Herrn zu begegnen, da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Und die Törichten hatten kein Öl, da war äußere Heiligung da, aber es war nicht eine wirkliche Verbindung mit der lebendigen Quelle. Da antworteten Klugen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Wer ist damit gemeint? Es meinte jemand, das sage ich als Gedankenanstoß, nicht dogmatisch. Die Krämer sind die 2 Zeugen von Offenbarung 11, die 2 Ölbäume. Und die wirkten dann noch unter Israel. Und die sind ja da. Bei der Gemeinde, wenn es entrückt ist, der Bräutigam kommt, da ist nichts mehr zu machen. Aber dann, sagen wir es mal von diesem Blickwinkel, sage ich nur als Gedankenanstoß. Muss auch nicht stimmen. Auf gar keinen Fall dogmatisch. Und dann stellt sich heraus, die sind inzwischen auch weggetan. Das Tier tötet sie ja. Da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit hinein zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Das wäre auch mit Offenbarung 12 kompatibel. Das Weib floh in die Wüste, wird verborgen an einem bestimmten Ort. Das ist jetzt eindeutig Israel und es wäre noch folgender Zusammenhang, Jesaja 24. Schließ die Tür hinter dir zu. Und ihr wisst, das Geheimnis der Gemeinde, nein, Jesaja 26, das Geheimnis der Gemeinde ist nicht im Alten Testament offenbart. Jesaja 26, Vers 20. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer, schließ die Tür hinter dir zu. Das ist Israel, das ist nicht die Gemeinde. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe, diese Zorngerichte. Der Herr wird ausgehen, von seinem Ort heimzusuchen, die Bosheit der Bewohner der Erde. Dann wird die Erde offenbar machen, das Blut, das auf ihr vergossen ist und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. Könnt ihr euch vorstellen, was da ans Licht kommt? Wenn Gott Gnade gibt, wird noch einiges ans Licht kommen in Irak. Die Millionen Leichen im Keller von Saddam Hussein. Darüber hat man im Großen und Ganzen geschwiegen. In den Jahren 97, glaube ich, war es, da sind über 100.000 Iraker einfach verschwunden, liquidiert worden. Also von daher wäre das eine mögliche Auslegung. Bräutigam, Kammer, Hochzeit, wo das Volk eben besonders heraus erwählt, herausgeführt, und bei dieser Flucht, meiner Ansicht nach durch diesen Dienst der zwei Zeugen, bekehren sich die 144.000, aber es fliehen mehr in die Wüste als die 144.000 eben, und die werden dann aussortiert. Das wäre dieses neunte Himmelreichsgleichnis: Freund, wie bist du reingekommen? Oder ich will so den Stab hindurchziehen. Leuchtet mir ein, wäre eine Möglichkeit, ob das jetzt so wirklich stimmt, ob das womöglich anfechtbar ist, das wollen wir mal jetzt so stehen lassen und nicht weiter diskutieren. Ich gebe einfach ein paar Anstöße, und da sie hineingegangen waren zu kaufen, kam der Bräutigam. Er antwortete und sprach: Ich kenne euch nicht, darum wachet, denn ihr wisst nicht, weder Tag noch Stunde. Das ist eigentlich das Entscheidende von diesem Gleichnis. Also, wir schließen damit ab. Das war das zehnte Himmelreichsgleichnis. Der König hat Schätze. Nochmal, es beginnt mit der Aussaat, es hört auf mit der Wiederkunft. Und seid wachsam. Wir haben aber doch gewagt, einzelne Elemente aufzugreifen, weil es wird in der klassischen Theologie gelehrt, auch an unseren evangelikalen Bibelschulen, also ein Gleichnis hat immer nur einen Grundgedanken, und den greifen wir raus und den Rest vergessen wir. Aber dort, wo der Herr die Gleichnisse auslegt, Matthäus 13, das erste Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und das erste Himmelreichsgleichnis, das Gleichnis von dem Unkraut und Weizen, legt er jeden Punkt aus. Und sagt nicht, das hat jetzt einen tragenden Gedanken und an den klammern wir uns fest und das andere ignorieren wir, sondern er geht durch jeden Punkt. Und von daher kann man da wirklich schon mehr hineinlegen, ohne jetzt zu dogmatisch zu sein. Aber halten wir fest, der König, Matthäus, die fünfte große Rede ist die Wiederkunftsrede. Da steht dann in Matthäus 26, Vers 1, es begab sich, da all diese Reden vollendet hatte, dann wird die fünfte große Rede. Und das war diese Ölbergrede von Matthäus 24, um nicht zu sagen Matthäus 23, am Tempelberg beginnen, bis Ende von Kapitel 25. Und es ist die Parallele zum fünften Buch Mose, denn von Kapitel 27 bis Kapitel 32 haben wir die große Abschiedsrede des Mose. Und da haben wir die Parallelen mit der Zerstreuung unter alle Völker und der Trübsal und zu Matthäus 24, Matthäus 25. Der König hat Schätze, Matthäus, der König. Und wir haben vom 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., das Sondergott nur bei Matthäus, das Reich der Himmel. Reich der Himmel, eben dieser Aspekt von der Königsherrschaft Gottes in Bezug zu dem irdischen Volk. Reich Gottes, so wird es bei Markus und Lukas genannt, die Herrschaft Gottes in Bezug zu dem geistlichen Volk, die Gemeinde. Wollen wir so verbleiben, aber nehmen wir das als Wichtigstes mit, darum wachet. Das ist schon eine Grundaussage, die steht ja nicht nur hier, die wird ja immer wieder wiederholt, in den Ermahnungen des Herrn, in Gleichnisreden, in der Abschiedsrede des Paulus, darum seid wachsam, denke daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre, Tag und Nacht, einen jeglichen mit Tränen zu vermahnen. Offenbarung 16, Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wachet, 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 das dürfen wir gerne mitnehmen, nicht ängstlich werden wohl, aber wachsam, besonders in unseren Tagen. Allerdings, liebe Geschwister, wenn man heute in die evangelikalen Publikationen hineinschaut, man sieht einfach, wie die Dämme überall brechen. Aber unser Herr kommt, wenn ihr dies alles seht, erhebet eure Häupter, und wir dürfen wissen, wenn wir durch das Blut des Lammes gereinigt sind, haben wir dieses hochzeitliche Gewand, haben wir diese stellvertretende Rechtfertigung, dürfen wir unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, so habt du Dank, dass wir etwas, müssen aber bekennen, oberflächlich, an der Oberfläche kratzend, von deinen Schätzen versucht haben, ans Licht zu bringen. Wir erkennen neu die Weisheit deines Wortes, die Größe, den Reichtum. Und was du auch gerade in diesem Evangelium als der König, der verborgene Schätze hat, Herr, uns zu geben hast, vorhanden sind in deinem Wort, was man oft überliest. Und Herr, schenke, dass wir den Wunsch haben, tiefer einzudringen und dich als den König neu auch in unseren Herzen regieren zu lassen. Der Thron der Herrlichkeit, er wird erwähnt bei Matthäus, Thron ist Autorität. Sei du wirklich unser Herr. Schenk du dazu Gnade, Herr, dass wir doch deinen Charakter mehr und mehr, ich möchte es gerade auch für mich bitten, Herr, darstellen und nicht dem Sauerteig gestatten, wie wir bei diesem dritten Himmelreichsgleichnis gesehen haben, sich auszubreiten. Wo es geschehen ist, Herr, schenk du doch auch Gnade zur Buße. Wir bitten es in deinem Namen. Amen.